Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Unser heutiger Gast ist David Schalko. Schalko hier vorzustellen, ist ein bisschen wie Eulen nach Athen zu tragen. Spätestens seit Braunschlag ist er weltberühmt. Nun ist sein neuer Roman erschienen, Bad Regina, eine Groteske um einen verfallenen Kurort, der Opfer eines undurchsichtigen Immobilienspekulanten wird. Wir sprechen über Antihelden, Lethargie und den Unterschied zwischen Bücherschreiben und Filmemachen. Viel Spaß mit dem Gespräch. Bad Gäusern, Bad Hall, Bad Ischl, Bad Gastein, Bad Aussee. Die Österreicherinnen lieben ihre Badorte. Was verbindest du mit den alten Kurorten? Hast du eine Beziehung zu sowas?
Ja, also zu Bad Gastein insofern, weil ich dort jahrelang Skiurlaub gemacht habe und eigentlich auch so auf die Idee gekommen bin, in einem Ort, der sehr an diesen Ort angelehnt ist, einen Roman spielen zu lassen, weil mich halt diese Geschichte des Verfalls immer fasziniert hat, dass so ein mundäner Kurort dem Verfall preisgegeben wird. Und die Hintergründe natürlich, aber es hat auch so was Sinnbildliches fast, finde ich.
Bad Gastein ist ja quasi einer, der so ein bisschen rausfällt, weil die anderen Bads, die sind ja alle noch sehr, ja, sehr so, wie sie früher mal waren. Ich meine, Bad Ischl, glaube ich, hat sich seit 100 Jahren nichts geändert. Bad Aussee ist so ein Sehnsuchtsort für die ganzen Wiener. Bad Gastein fällt da ja ein bisschen raus. Das ist ja komplett morbid eigentlich, aber eigentlich das Schönste von allen, finde ich. Ja.
In der Bad Aussee ist ja schon von so einer extremen Pittoreskheit, dass es ja schon wehtut fast. Ne? Also in Bad Gastein ist das ja eher so eine Mischform, finde ich. Also auch dadurch, dass dann so dieses brutalistische Kongresszentrum in der Mitte des Ortes steht. Also es hat schon andere Narben irgendwie, dieses Bad Gastein, und dadurch ist es auch irgendwie interessanter. Ne? Also Orte wie Bad Aussee haben ja so eine seltsame Makellosigkeit auch.
Ja, wir haben es schon angedeutet, das Buch heißt eben Bad Regina. Es ist, man erzählt jetzt kein großes Geheimnis, wenn man sagt, dass dieser fiktive Ort relativ leicht zu erkennen ist, nämlich als Bad Gastein. Wenn sich da jetzt aber jemand einen Heimatroman vorstellt, in dem du darüber schreibst, dass früher alles besser war und dass das halt so schön ist dort, der wird recht bitter enttäuscht werden, wenn er das Buch liest. Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Stell dir mal vor, du wärst Buchhändler, so wie ich, und müsstest dein Buch so in 4 Sätzen verkaufen. Wie würdest du es zusammenfassen?
Oh mein Gott. Also es ist ein total kurzweiliges, unterhaltendes Buch, sehr plott gesteuert mit vielen Cliffhängern. Das wäre jetzt so Verkaufsrhetorik, oder? Ich glaube, wie man es wirklich beschreiben kann, ist, dass es natürlich sehr von dieser Atmosphäre der Lost Places und dieser Verfallenheit lebt und auch die Charaktere so ein bisschen was Ruinenhaftes haben. Und es fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen wie eine Fortsetzung von Braunschlag an, wenn man es so lesen will, nur halt in den Alpen, und weil es eigentlich dort anfängt, wo Braunschlag aufhört, in einer leeren Stadt und das Personal nicht so unähnlich ist.
Schon gekauft.
Danke.
Naja, als Buchhändler hat man immer nur 1,5 Minuten, dass man eine Geschichte erzählt. Echt? Naja, die Leute hören nicht so lang zu. Du hast sozusagen relativ wenig Chance, einen Teaser zu erzählen. Und deswegen sind die ersten 3 Sätze immer besonders wichtig. Dann ist es schon entschieden, ob er hingreift oder nicht. Aber ich glaube, könntest dann bei mir anfangen irgendwann
ich
mal.
Ich könnte eine Lehre machen bei dir, das wäre super.
Ja, genau. So ein kleines Praktikum, fangen wir mal an. Ja. Ich habe mir die Gemeindeseite von Bad Gastein mal durchgelesen. Da leben angeblich 3.944 Einwohner.
momentan in Bad Gastein. In Bad Regina gibt es noch genau 45 Bewohner und davon greifst du wiederum eine Handvoll raus, um die sich dann die ganze Geschichte dreht. Magst du uns vielleicht die paar wichtigsten Personen ganz kurz vorstellen?
Ja, also bei mir ist es natürlich alles viel zugespitzt. Das ist ja auch kein dokumentarischer Roman über Bad Gastein. Es ist ja nur eine Anlehnung oder nur eine Inspirationsquelle. Also der wichtigste, also der Protagonist eigentlich, wenn man so will, ist Ottmar. Das ist ein abgetakelter, gichtkranker Alkoholiker, dem schon ein paar Zähne fehlen, der früher Clubbesitzer war. Der hatte einen Club, der hieß der Krake in den 90er Jahren. Das war ein ganz legendärer, alpiner Club, der sozusagen im Inneren eines Berges war. Und als der schloss, hat halt sein Downfall sozusagen begonnen. Der kann nicht weg aus Bad Regina, weil er auch nicht weiß, wohin. Und der ist eigentlich sozusagen auch der ungeeignetste Protagonist, um diesem Chen, um den es geht, der alles aufkauft, das Handwerk zu legen. Das ist ein sehr passiver Held, wie man sich vorstellen kann. Und dann gibt es noch den Bürgermeister, den Helmut Sesch, der so ein klassischer FPÖ-Bürgermeister ist, würde ich mal sagen, der aus einer Nazi-Familie kommt. Dann gibt es den Wirten Czermak, der wichtig ist. Was die alle verbindet, ist, dass die alle mal in so einer Punkband gespielt haben. Mhm. Die haben alle eine gemeinsame Jugend. Und wir steigen aber ein zu einem Zeitpunkt, wo die alle eigentlich auch schon so ein bisschen ruiniert sind und ein bisschen versehrt, sagen wir mal so. Ja.
Wie war das mit den Figuren? Hast du die von Anfang an so im Kopf gehabt? Waren sie alle von Anfang an da? Oder ist so einer nach dem anderen bei dir quasi am Set aufgetaucht und hat gesagt, so, ich will jetzt auch mitspielen?
Na, ich habe eigentlich erst zum Schreiben begonnen. Das mache ich meistens so, dass wenn man die Figuren gut kennt und weiß, wie man sich in einem Ort zu bewegen hat und auch in einem Figurenpersonal, also wenn man seine Figuren nicht gut kennt, dann macht es ja gar keinen Sinn, weil man erfindet sich ja nicht durchs Schreiben, finde ich. Also insofern hatte ich die schon recht klar vor Augen und auch die Struktur des Romans war eigentlich sehr klar, also wo die Reise dahin geht. Und es ist ja eigentlich ein sehr klassizistisch geschriebener Roman, möchte ich fast sagen. Also von meinen Romanen sicher der klassischen Dramaturgie folgt. Der ist auch sehr plottig, sagen wir es jetzt mal so, sehr blödes Wort.
Ja, es ist ja quasi so eine, eigentlich eine klassische Heldenreise.
Ja, es ist eine Odyssee, eigentlich durch einen Ort, wo nicht mehr sehr viel da ist, also durch einen ruinierten Ort eigentlich.
Du hättest ja auch zum Beispiel einen strahlenden Held erfinden können, also nicht diesen Ottmar, der mit seiner Gicht und seinem sehr eindrucksvoll geschilderten Spitzbauch irgendwie durchs Leben taumelt. Warum wolltest du nicht so einen strahlenden Held, der jetzt zum Beispiel Bad Regina befreit?
Erstens liegen mir solche Figuren nicht besonders, muss ich ehrlicherweise sagen. Da kenne ich mich nicht so aus mit strahlenden Helden, aber ich glaube auch, dass ein strahlender Held wahnsinnig unpassend wäre für einen Ort, der so am Sand ist eigentlich, weil der wäre dann gar nicht mehr dort vermutlich. Der hätte sich schon längst etwas anderes gesucht. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass genau die Leute, die da jetzt dort sind, noch dort geblieben sind.
Ja, sie wissen eigentlich nicht genau, warum sie dort sind. Und man hat ja immer mehr das Gefühl, sie sind Teil dieser ganzen Kulisse. Und das reflektieren sie ja auch. Das finde ich irgendwie das Witzige. Also, dass die ja eigentlich selber nicht wissen, was sie da sollen. Aber sie können halt nirgends anders hin.
Ja, weil sie eben selber auch so Ruinen sind. Es spielt wahnsinnig eine große Rolle in dem Roman immer die Vergangenheit. Also es gibt sehr viele Rückblenden eigentlich und sehr viel, das nach hinten gerichtet ist, weil alles hat seinen Ursprung sozusagen, was vor 20, 30 oder auch vor 80 Jahren war. Und der ganze Blickwinkel der Figuren ist eigentlich in die Vergangenheit. Also dass eigentlich früher alles besser war und etc. Und das ist ein sehr europäischer Blickwinkel, finde ich. Da ist eigentlich niemand so richtig in der Gegenwart angekommen. Und deswegen sind die da auch so in einer Lethargie gefangen und in so einer Müdigkeit, dass die eigentlich was aus Müdigkeit und Kapitulation diesen Ort nicht verlassen, denke ich.
Ja, wie ich es gelesen habe, habe ich natürlich so wie fast alle, glaube ich, sehr an Braunschlag denken müssen. Und dann ist mir so diese Stadt-Land-Geschichte so eingefallen. Also du bist ja eigentlich ein Städter, bist zwar am Land geboren, aber in der Stadt aufgewachsen und bist ja, sage ich mal jetzt, ein doch eher urbaner Typ. Das Land scheint dich aber irgendwie doch anzuziehen. Warum? Gibt die Provinz mehr her für dich als Kulisse, als Stoff?
Nein, aber das, ich habe auch urbane Stoffe geschrieben. Also Schwere Knochen war ja in Wien ansässig und Altes Geld auch. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Antipoden zwischen denen, wie in meinem eigenen Leben es mich hin und her zieht, weil mich natürlich auch was mit dem Land verbindet durch meine Herkunft, aber natürlich bin ich in der Stadt aufgewachsen. Aber es ist natürlich an so Peripheriezonen oder so, wo es eine Abwanderung gibt, faszinierend ist, was dann übrig bleibt nach diesen Rissen. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant. Ne? Und natürlich in so einer Dorfgeschichte oder wenn man so will, dann ist das Personal so ganz eindeutig. Ne? Also es gibt den Arzt, es gibt den Wirten, es gibt den Hotelier, es ist alles so wie in einem Theaterstück fast besetzt. Und es hat ja auch fast was Kulissenhaftes irgendwie, weil diese Bauten ja eigentlich fast nur noch Kulisse sind und ja nicht mehr bewohnt werden. Es gibt schon einen großen Unterschied zwischen einem Dorf im Waldviertel und einem Ort im Alpinen. Ich finde, das ist eine ganz andere Art von Mentalität oder von Atmosphäre, die da erzählt wird. Deswegen habe ich das geschrieben. Es hat sich auch nicht so angefühlt, als wäre das jetzt ein zweites Braunschlag. Es ist schon ein anderer Schlag dort sozusagen irgendwie. Und ich wollte einfach auch mal eine Geschichte schreiben, die in den Alpen spielt, weil das einfach auch so ein Gebiet ist in Österreich, das ich literarisch überhaupt nie bewandert habe irgendwie.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach so zu einem Dorf im Waldviertel. Die waren sozusagen immer Provinz und waren immer unter sich, aber so Gegenden wie eben Bad Gastein oder so, die hatten ja mal eine mondäne Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, einfach im kollektiven Gedächtnis einer Bevölkerung irgendwie verankert. So dieses, warum sind wir nicht mehr so, wie wir waren? Ja, das ist ein genau. Ihrer Unterschied, glaube ich.
Das finde ich total interessant, dass du sagst, weil das ist genau der Punkt, finde ich. Ne? Und da wird es dann auch ein bisschen allegorisch, weil das ist eigentlich ein Gefühl, das ganz Österreich beherrscht auf eine gewisse Art. Ne? Also wir waren früher sehr groß und mundän. Und irgendwie ist das noch übrig in unserer DNA, irgendwie in unserer kulturellen, aber auch auf der anderen Seite auch nicht. Ja? Und es ist eigentlich so ein Spiel mit der Vergangenheit, eine Fantasie oder etwas nachhängen, das es dann so in der Form gar nicht mehr gibt. Es gibt so die Bauten noch, aber es gibt diesen Way of Life eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht so wie früher. Und das fand ich interessant, ne, weil auch der Kurort an sich ja ein literarischer Schauplatz ist, also nicht nur den Zauberberg, gibt es ja hunderte, der ein sehr besetzter literarischer Schauplatz ist, erst der ersten 20. Jahrhunderthälfte ist eigentlich. Und das zu nehmen als verfallenen Ort mit Ruinen, da betritt man auch sozusagen die Ruinen eines literarischen Schauplatzes, finde ich.
Ich nehme an, du warst auch ein bisschen dort zum Recherchieren und du kennst den Ort aus deinen Skiurlauben. Hattest du irgendwie Skrupel drüber zu schreiben? Also hast du manchmal so gedacht, darf ich das? Und gab es irgendwelche Reaktionen aus dem Ort selbst bis jetzt?
Ich glaube, als Schriftsteller darf man diese Skrupel überhaupt nicht haben. Ich glaube, man ist da sozusagen der Wahrhaftigkeit auf irgendeine Art und Weise verpflichtet. Deswegen hatte ich da keine Skrupel. Ich denunziere ja auch niemanden persönlich. Die Figuren sind ja erfundene Figuren. Da hätte sich bei Braunschlag die Frage viel stärker gestellt, weil tatsächlich einen Ort behandelt, dem ich sehr verbunden bin und wo sehr viel Autobiografisches auch eingeflossen ist. Aber ich glaube, dadurch, dass es fiktionalisiert ist und dann doch in andere Zusammenhänge gestellt ist, das ja schreibt man zwar die Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit sozusagen eins zu eins über die Leute im Sinn, dass man sie denunziert, sondern man versucht da eine Form der Wahrhaftigkeit zu finden.
Ja, lass uns nochmal kurz ein bisschen über die Geschichte sprechen und über das, warum du es so geschrieben hast, wie du es geschrieben hast, wenn man das überhaupt beantworten kann. Also diese Geschichte ist ja durchaus real. Ein Ort, der Blütezeit hinter sich hat, weil er eben den Anschluss verpasst hat. Ein Unbekannter, der die Häuser aufkauft, aber dann nichts macht damit. Ich kenne das zum Beispiel von einigen Hotels am Semmering. Das ist näher bei uns. Da gab es ja auch so Geschichten. Du machst aber daraus jetzt keinen realistischen Roman, der sich jetzt mit den Auswüchsen des Tourismus oder der Immobilienspekulation auseinandersetzt, sondern eine total skurrile Realsatire. Warum machst du das so? Warum hast du diesen Tonfall gewählt?
Ich wollte zunächst einmal einen Tonfall wählen, der sich von Schwerknochen unterscheidet, der ja sehr stark in indirekter Rede geschrieben war. Also das ist ein sehr dialoglastiger Roman eigentlich. Daher ist es auch wichtig zu wissen, wie diese Leute sprechen. Und dann sprechen sie auf eine zugespitzte, aber doch authentische Art. Damit hat der Roman schon eine ganz andere Farbe. Mir war es dann auch wichtig, auch wenn das so eine elegische Umgebung ist mit den Ruinen und die Figuren da so fast geisterhaft durchtapsen, dass die Sprache dann eigentlich was Lebendiges auf eine gewisse Art repräsentiert, also dass sie eigentlich fast dagegen steuert und trotzdem der Atmosphäre dient. Und weil ja auch versucht wird zu leben in diesen Ruinen, also es ist ja nicht alles tot dort. Und natürlich sind solche Orte immer voller Skurrilitäten oder Verschrobenheiten, würde ich es fast eher nennen, weil da eben nur noch 46 Leute wohnen. Und ich lese das auch nicht alles nur satirisch, sondern ich finde, dass es eine Mischform ist. Und ich denke mir, das ist halt schon auch mehr mein Fach ist sozusagen, mit Humor Dinge auszudrücken, weil ich im Humor auch eine Überlebensstrategie finde, die gerade zu solchen Leuten passt, die in solchen Umständen sind.
Ja, was mir sehr aufgefallen ist, dass die Personen ihr Leben ja sehr reflektieren. Also du legst ja quasi denen auch in den Mund, dass sie so über Österreich nachdenken, über die Welt nachdenken, das alles so ein bisschen analysieren. War das schwierig, sich das vorzustellen, wenn man jetzt von so einem, sag ich mal, Tumpenlandvolk ausgeht?
Ja, aber das ist ja eben nicht so, finde ich, ne? Weil dann wäre es ja wirklich ein Klischee. Ne? Also da ist dann der dumme Alkoholiker, der keine zwei Gedanken zusammenbringt. Aber so ist es ja im echten Leben auch nicht. Ne? Also jeder reflektiert über das Leben auf seine Art und Weise und jeder hat sich selber auf gewisse Dinge Antworten gegeben. Und die sind auch nicht immer blöd. Ne? Und ich glaube, wichtig ist sozusagen, dass es innerhalb einer Figur stimmig bleibt, wie er auf die Welt blickt. Da gibt's halt dann den Hotelier, der ein bisschen spricht wie Thomas Bernhard. Und Ottmar, der ja die Dinge eher in so einen popkulturellen Zusammenhang stellt. Und das sind ja auch Gedanken, die man zutraut, finde ich.
Was auffällt in diesem Roman ist, dass es dann ab der Mitte plötzlich so einen Drive gibt. Also diese Figuren, man liest es so und ist eigentlich völlig gefangen von diesem Phlegma. Die treiben da so antriebslos vor sich hin. Sie wissen eigentlich überhaupt nicht, warum sie da sind, aber wo sie hinwollen. Und plötzlich kommt aber so Bewegung in die ganze Sache. Und das Ganze steuert auf einen wilden Showdown hin, den ich jetzt natürlich nicht verraten kann. Was hat die da so angetrieben, die Figuren? Warum hast du irgendwann also den Punkt gesagt, so jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir die Sache in die Hand nehmen?
Naja, es passieren ja Dinge sozusagen und die zwingen sie ein bisschen aus der Lethargie heraus und sie rotten sich ja dann zusammen, um kollektiv etwas zu machen. Und dann entsteht auch sowas Ähnliches wie eine Dorfgemeinschaft, die ja vorher nicht entstanden ist, weil die alle auf sehr großem Abstand zueinander leben und auch diesen Abstand halten. Da ändert sich dann auch die Dynamik des Geschehens und des Tuns. Da werden die dann aktiv, was natürlich dann auch im Wahnsinn endet. Aber das kommt ja eigentlich von außen eigentlich fast. Ne? Also dass da auch ein bisschen der Druck steigt auf eine gewisse Art. Also in einem Ort, wo sich eigentlich nichts tut und wo alles so schläfrig ist und der Schnee eigentlich fast drauf fällt, um alles einzuschläfern, verändern sich die Dinge plötzlich und die Leute müssen nach Jahren wieder ihr Leben in die Hand nehmen. Mhm. Das geht ja dann eigentlich dann im zweiten Teil des Romans.
Du bist ja, sagen wir mal, berühmt, weltberühmt für deine Filme und Serien. Was ist der Unterschied für dich, wenn du Bücher schreibst oder einen Film produzierst? Gehst du dann ganz anders ran an die Geschichte?
Na klar, ein Drehbuch ist eine Gebrauchsanweisung zum Drehen und per se noch kein literarisches Werk. Aber ein Film hängt von sehr vielen anderen Leuten ab und nicht nur von einem selbst, von Schauspielern, Kamera etc. 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 Da kommen ja mehrere Kunstformen zusammen und müssen sich quasi zu einem Kollektiv finden und dann gemeinsam etwas herstellen, das dann beim Regisseur zusammenfließt. Und das ist auch schon der wesentliche Unterschied, finde ich. Ne?
Naja, beim Schreiben ist es ja so, dass es weniger aufwendig ist, also für dich persönlich in deinem Kopf schon, es ist aber weniger aufwendig, es kostet weniger, du brauchst keinen Schauspieler, keine Kulissen, keine Drehgenehmigung. Du bist aber auch ganz allein. Also es ist niemand da, der dir dann eine Figur rettet, zum Beispiel ein genialer Schauspieler. Du musst das alles ganz alleine entwerfen am Papier. Und hast du das Gefühl, das ist schwieriger oder kann man es überhaupt nicht vergleichen?
Ja, das mit dem Budget stimmt natürlich. Also wenn ich jetzt reinschreibe in ein Drehbuch, Rom brennt, hat das andere Konsequenzen, als wenn ich das in einen Roman reinschreibe. Ne? Also muss ich ja Rom brennt drehen. Und das ist sehr anstrengend. Und zahlen muss ich es auch.
Genau.
Für mich ist Film auch eine Art, unter Leute zu gehen. Also es ist eine Art, sich zu sozialisieren, weil man eine gemeinsame Aufgabe hat und auch dann immer wieder Räume betritt, wo man vielleicht normalerweise nicht hingehen wird oder hinkommen wird. Das finde ich ja das Interessante dran. Und auch das Kollektive, dass man gemeinsam was tut. Und dann braucht man aber auch wieder die Ruhephasen, wo man allein was macht, finde ich. Und da ist das Buchschreiben natürlich ideal dafür. Insofern ist diese Abwechslung für mich eigentlich gut. Ne? Es ist aber auch nicht so, dass ein Schauspieler eine Figur rettet. Weil wenn eine Figur nicht stimmig geschrieben ist, dann kann der Schauspieler sich auch schon anstrengen, was er will sozusagen. Also das ist ja ein Wechselspiel, weil ich glaube, beim Film ist ja die Aufgabe eigentlich, dass der Regisseur oder der Autor und der Schauspieler gemeinsam eine Figur entwickeln, die dann hält. Und das finde ich auch einen spannenden Weg, dass man da gemeinsam so eine Reise in eine Figur macht.
Ja, spätestens mit diesem Buch bist du jetzt quasi als Schriftsteller wirklich durchgesetzt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also das geht ja echt.
Amtlich.
Naja, amtlich sind in dem Fall eigentlich immer Verkaufszahlen, weil es hilft nicht die beste Kritik, wenn das im Buchhandel nicht funktioniert, aber dein Buch funktioniert großartig trotz geschlossener Buchhandlungen und es ist in allen großen Medien besprochen. Ich habe ein paar so mir Interviews angehört und Besprechungen gelesen. Ich fand es sehr lustig, weil ich habe lediglich zwei Besprechungen von österreichischen Medien, die waren ein bisschen verhalten. Was aber auffällt, ist, dass die deutschen Kritikerinnen völlig begeistert sind. Und zwar durch die Bank, alle. Hast du da eine Erklärung dafür? Also ich habe mir so gedacht, lieben es die Deutschen, wenn man so über Österreich schreibt, so wie du das machst, weil sie sich das so vorstellen?
Ich glaube, also es war bei Schwere Knochen auch schon so, dass in Deutschland das Buch wahnsinnig gut rezensiert wurde. Da gab es, glaube ich, keine einzige schlechte Kritik. Und in Österreich gab es halt so ein paar Durchwachsene oder so, aber auch großteils positiv, muss man sagen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit der Nähe zu tun, zu dem, was beschrieben wird auch. Und dann hat jeder seine eigene Meinung dazu, ob das jetzt richtig oder falsch oder ob das zu polarisierend oder etc. ist. In Deutschland hat man da einen größeren Abstand zur Thematik wahrscheinlich. Österreichische Literatur genießt natürlich schon per se auch in Deutschland ein hohes Ansehen, das muss man schon auch sagen. Also ich glaube, die österreichische Literatur ist da ein bisschen mutiger als die deutsche in manchen Dingen, lehnt sich da ein bisschen weiter beim Fenster hinaus. Und ich glaube, in dem Fall geht es auch um eine Thematik, die vielleicht da jetzt auch nicht nur in Österreich interessant ist, sondern auch in Deutschland. In Deutschland ist es auch so, dass sozusagen es leichter ist, als Schriftsteller zu reüssieren, wenn man auch was anderes macht. Also da steht einem das nicht so im Weg, dass man auch Filmregisseur ist zum Beispiel. Mhm. In Österreich wird das viel mehr auf die Waage gelegt. Da ist es dann eigentlich fast ein bisschen unerlaubt, dass man beides macht.
Genau, so nach dem Motto, jetzt ist er schon als Filmemacher erfolgreich, was muss man jetzt auch noch Bücher schreiben?
Genau, das gibt es bei uns sehr stark, weil wir natürlich schon ein bisschen den Hang haben, wie in einem Dorf, das alles mit einer Figur besetzt ist. Der Wirt ist der Wirt und der Arzt ist der Arzt. Da ist man in Deutschland ein bisschen offener sozusagen, was das betrifft und nicht gleich so im Vorurteil drin. Hm. Es ist auch die Kritikerkultur in Deutschland eine andere als in Österreich. Ne? Also in Österreich ist es viel mehr auf Befindlichkeiten aufgebaut, weil das Land viel kleiner ist. Die Leute kennen sich alle persönlich. Also es spielen viel mehr Befindlichkeiten mit von den Kritikern, die einen in Deutschland rezensieren. Da kenne ich 90% gar nicht persönlich. Also ich glaube, allein das macht schon einfach einen Riesenunterschied aus.
Ja, wir sind fast schon am Ende. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die nervt dich wahrscheinlich, aber ich muss sie leider stellen. Hast du eine Verfilmung von Bad Regina vor?
Das stand in jeder zweiten Kritik, dass das...
Ich weiß.
Weiß ich noch nicht. Also das habe ich mir ehrlicherweise jetzt noch gar nicht so groß überlegt. Ich wollte jetzt mal schauen, wie das Buch läuft. Und ich habe jetzt ein Jahr vor mir, wo ich eigentlich so ein bisschen planlos vor mich hin werke, weil es kommt ja die Serie dann auch raus bei Sky und die auf der Berlinale läuft. Und das heißt, ich bin jetzt in den nächsten Monaten eigentlich so mit der Verwaltung beschäftigt von den Dingen, die da sind und wollte es jetzt mal so setzen lassen, was kommt. Deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten.
Ja, ich glaube, als Leser, also als Leserin hat man ja sofort die perfekten Rollenbesetzungen bereits im Kopf. Also da hast du dann, glaube ich, sofort ganz Österreich oder alle, die dein Buch gelesen haben, möchten dann beim Casting mitreden.
Genau, und das ist schon gefährlich.
Das ist ziemlich gefährlich. Und dann musst du dich vielleicht ja auch beeilen, weil ich habe ja gelesen, dass Bad Gastein jetzt doch wieder irgendwie revitalisiert wird und es soll wieder alles umgebaut werden. Das heißt, die Kulisse geht dann vielleicht irgendwann abhanden. Aber andererseits, das haben sie auch schon oft gesagt.
Ja, und außerdem ist es ja nicht Bad Gastein, das ist ja nur eine Anlehnung. Es ist ohnehin sehr schwierig, ein Buch zu verfilmen, das sehr stark von diesen Lost Places lebt, weil die muss man ja auch sehr teuer herstellen im Film. Es ist ja nicht so, dass man da einfach die abfilmt. Also es ist ja auch kein billiges Projekt eigentlich.
Das stimmt. Alleine wenn ich an die Krake denke, an diesen Nachtclub, wo die da drehen müssen, das ist eigentlich, da musst du noch ein paar tausend Stück verkaufen, bis sich das ausgeht.
Ja, also bitte.
Bitte. Ja, bevor David Schalko uns noch eine kurze Stelle aus Bad Regina vorliest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich bin im Falter für das Sachbuch zuständig und habe heute zwei Bücher mitgebracht, die ich empfehlen möchte. Das erste Buch ist von Pavel Richter und heißt Die Wikipedia-Story, Biografie eines Weltwunders, erschienen bei Campus. Ja, wie manche vielleicht schon mitbekommen haben, hat Wikipedia gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert, 2001 gegründet von Jimmy Wales. Und Pavel Richter, der viele Jahre ein Frontmann in Wikipedia Deutschland war, schreibt mit diesem Buch erstmals die Geschichte dieses Portals auf, erklärt aber auch dabei gleichzeitig die Struktur und richtet zum Schluss einen Appell ans Publikum, der, glaube ich, wichtig ist. Wikipedia, wissen ja viele, ist eines der wenigen Portale, die ohne Werbung auskommen und die auch nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Umso erstaunlicher ist es, dass es Wikipedia eben nach 20 Jahren noch gibt und dass es so erfolgreich ist und auch so eine Qualität hat, obwohl es ja so ist, dass jeder da mitschreiben kann. Selbst das kann man ja nicht glauben. Aber es stimmt, jeder kann einfach mitmachen und Artikel hochladen. Allerdings ist es so, das erzählt Pavel Richter, wie das vor sich geht. Das ist, finde ich, super spannend, wie halt Wissen vermittelt wird, aber auch kontrolliert werden muss. Natürlich kommt das nicht ohne Qualitätskontrolle aus und viele Artikel werden auch wieder gelöscht, weil sie nicht gut genug sind, weil sie keine Quellen angeben, weil das Thema einfach für die Öffentlichkeit irrelevant ist. Und Pavel Richter erzählt auf spannende Weise, finde ich, wie das vor sich geht. Und zum Schluss kommt er zu dem Thema der User, dieser Schreiber von Wikipedia. Denn obwohl da jeder mitmachen kann, sind das erstaunlicherweise zu 90% Männer. Und er richtet den Appell an die Frauen, da doch mitzuschreiben. Im Falter war eine große Geschichte die Woche über Wikipedia, wo es auch darum ging. Und um eine Frau, die eben enttäuscht war, dass ihr Artikel gelöscht wurde. Und das ist aber offenbar bei sehr vielen Artikeln der Fall. Und dann muss man sich so einem internen Prozess stellen, wo das halt diskutiert wird. Ja, und ich möchte den Appell weitergeben und Frauen dazu ermuntern, mitzuschreiben und aber auch nicht aufzugeben, wenn eben dieser interne Kontrollmechanismus in Gang kommt und das kritisiert wird und man sich rechtfertigen muss. Ja, das gehört, glaube ich, dazu und generiert eben so vieles spannendes Wissen, das dann auf der ganzen Welt für jedermann zugänglich ist. Ja, das zweite Buch, das ich heute mitgebracht habe, liegt mir besonders am Herzen. Das ist von Arik Brauer und heißt Wienerisch für Fortgeschrittene, erschienen im Amalthea Verlag. Arik Brauer ist ja letzten Sonntag gestorben, 1929 in Wien geboren, hat als Kind den Nationalsozialismus versteckt überlebt. Seine Familie ist dem Holocaust zum Opfer gefallen, also eine sehr traurige Lebensgeschichte. Umso erstaunlicher ist es, welch ein vielseitiger Künstler und lebensbejahender Mensch Arik Brauer geworden ist. Er war ja Maler, er war Musiker und hat auch geschrieben. Zuletzt eben, das ist soeben im Herbst erschienen, das Buch Wienerisch für Fortgeschrittene. Und das ist auch so ein kleines Gesamtkunstwerk wie Brauer selbst. Da werden Wiener Begriffe erklärt und zu jedem gibt es eine wunderschöne, witzige, ironische Illustration. Und so einfache Wörter wie Palatschinken oder für ein Hugo sein. Also er liefert auch so eine kleine Kulturgeschichte Wiens mit. Und auch von Wiener Humor und dieser Wiener Lebensphilosophie, dem schwarzen Wiener Humor. Teilweise sind es auch Sprichwörter wie, bitte entschuldigt meine nicht perfekte Wienerisch-Aussprache, wer war's, für was das gut ist oder hüft's nix, dann schott's nix. Ja, und besonders bewegend oder brisant ist sein Eintrag zum Begriff Mausetod und der Schäne Lech. Das Wort Mausetod hat mit Mäusen gar nichts zu tun, sondern kommt von dem hebräischen Wort Met und jiddisch Maus. Und Brauer erklärt uns, dass Mausetod eigentlich Tod heißt. Ja, und auf dem dazugehörigen Bild, da sieht man, wie ein Mann unter der Erde liegt, wirklich aussieht wie Arik Brauer mit einem Kapperl und seinem Profil und so einem Bart. Und der schaut sich eben die Ruhm von unten an. Also ein wirklich schönes Vermächtnis und gleichzeitig eine Kulturgeschichte Wiens.
Und jetzt hören wir David Schalko mit einer kurzen Stelle aus Bad Regina.
Ottmar starrte auf das schwarze Display, in dem sich sein aufgedunsenes Gesicht spiegelte. Das Ding hatte einfach seinen Geist aufgegeben, ohne Vorwarnung, während er Selma eine Nachricht geschrieben hatte. Ich sitze auf der Terrasse und beobachte dich. Ich halte meinen Schwanz in der... Weiter war er nicht gekommen. Statt seines Schwanzes hielt er das tote Ding in der Hand. Er hatte das Gefühl, ausschließlich von toten Dingen umgeben zu sein. Der Kühlschrank, der Fernseher, der Geschirrspüler, die Kaffeemaschine, die Waschmaschine, die Mikrowelle, der Wasserkocher, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Wann hatte er aufgehört, Dinge zu kaufen? Es musste kurz vor der Jahrtausendwende gewesen sein. Damals war der Kühlschrank eingegangen, seither gab es nur noch im Winter kaltes Bier. Selma hatte gesagt, dass es ungesund sei, von so vielen toten Gegenständen umgeben zu sein, das übertrage sich auf das Gemüt. Worauf Ottmar entgegnete, dass die Dinge doch keinen Geist hätten, dass man sich das nur einbilde und dass er sich weder Reparatur noch Neuanschaffung leisten könne. Eine leere Wohnung käme ihm allerdings noch ungesünder vor, weshalb er beschlossen habe, nichts wegzuwerfen. Er hätte sonst das Gefühl, überhaupt nicht zu existieren. Schließlich gehörten all diese Dinge zu seinem Charakter, was wiederum Selma als Einbildung bezeichnete. Abgesehen davon wüsste er auch gar nicht, wer in Bad Regina noch irgendetwas reparieren sollte. Bei nur 46 Verbliebenen, so etwas ließ sich ja kaum noch Demografie nennen. Wenn etwas kaputt war, dann war es kaputt. Man hatte gelernt, damit zu leben. Auch die meisten verlassenen Häuser waren inzwischen von der Natur übernommen worden. Wenn der Wasserfall nicht so laut gewesen wäre, hätte man den Wildwuchs regelrecht wuchern gehört.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war David Schalko mit seinem neuen Buch Bad Regina. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge, zu Gast Eva Reisinger mit ihrem neuen Buch Was geht, Österreich? Ich freue mich auf das nächste Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.